Tatsächlich, ne? Wir fangen heute mit etwas sehr Schönem an, nämlich dem 20. Kapitel. Oder vielleicht besser den Unterweisungen Caitanya Mahaprabhus an Sanatana Goswami. Ich möchte ganz kurz noch einmal rekapitulieren, wo wir gestern aufhörten. Wir hatten gestern die Unterweisung Caitanya Mahaprabhus an Rupa Goswami beendet. Rupa Goswami war der jüngere Bruder von Sanatana Goswami und zusammen mit seinem Bruder verantwortlich für die Regierung von dem Nawab Hussein Shah, dem musulmanischen Regierungsführer über Bengalen. So, Sanatana Goswami, also Rupa Goswami, hatte die Flucht ergriffen und sein Regierungsamt niedergelegt. Und Sanatana Goswami, sein Bruder, war noch zu der Zeit im Regierungsamt. Der autorisierte Dichter Kavi Kanapura hat ein Buch namens Caitanya Chandradaya Nataka verfasst und dort etwas über Sanatana Goswami geschrieben. Srila Sanatana Goswami, der ältere Bruder Srila Rupa Goswamis, war ein äußerst wichtiger Minister in der Regierung von Hussein Shah, dem Herrscher von Bengalen. Und man betrachtete ihn als Schmuckstück des gesamten Parlaments. Er besaß alle Reichtümer einer königlichen Stellung, doch ließ er alles hinter sich, nur um die jugendliche Tugend der Entsagung anzunehmen. Obwohl er äußerlich wie ein Bettelmönch aussah, der allem entsagt hatte, war im Innern seines Herzens mit der Freude des hingebungsvollen Dienstes erfüllt. Er lässt sich somit mit einem tiefen See vergleichen, der von Moos bedeckt ist. Das kann man sich, glaube ich, gut vorstellen, wenn man auf dem Wald spazieren ist und man sieht einen See, der von Moos bedeckt ist, und man denkt zuerst, ach, es ist vielleicht nur eine kleine Pfütze im Wald, und man stößt mit einem längeren Stock rein und merkt, unter dem Moos geht es unendlich tief herein. So ist auch auf den äußeren Blick gesehen Sanatana Goswami wie ein Bettelmönch gewesen. Aber beim näheren Hinschauen merkte man, dass er wie ein See war, der mit Moos bedeckt ist. So tief. Er war die Freude aller Gottgeweihten, die mit der Wissenschaft des hingebungsvollen Dienstes vertraut waren. So wie Sanatana Goswami vor Sri Caitanya trat, überschüttete ihn der Herr beim ersten Anblick mit seiner ganzen Barmherzigkeit. Der Herr, der die Hautfarbe einer goldenen Champaka-Blume besitzt, öffnete seine Arme und umschlang ihn, während er große Zuneigung zum Ausdruck brachte. Im Laufe der Zeit, so heißt es, gingen die transzendentalen Erzählungen der Spiele Krishnas in Vrindavan beinahe verloren. Und um diese transzendentalen Spiele wieder deutlich zu verkünden, ermächtigte Sri Caitanya Mahaprabhu in Prayag Srila Rupa Goswami und Sanatana Goswami in Varanasi mit dem Nektar seiner Barmherzigkeit, damit sie diese Arbeit in Vrindavan ausführen konnten. Also hier hören wir von diesen beiden großen Devotees von Krishna Caitanya Mahaprabhu, die unglaublich lieb dem Herrn waren und auch ermächtigt waren, etwas zu tun, nämlich die Spiele Krishnas die in der spirituellen Welt stattfinden, hier auf der Welt für uns gefallene Seelen zu offenbaren. So, wir alle wissen, dass Sanatan, also Rupa Goswami, jetzt schon die Flucht ergriffen hat. Sanatan Goswami war aber noch am Regierungshof. Er meldete sich allerdings krank. Er hatte Brahmanas um sich gesammelt, die mit ihm eine bestimmte Zeremonie ausübten, die einige Monate dauerte, die Purascharana-Zeremonie. Das ist eine Zeremonie, die einen Menschen auf die Stufe erhebt, dass er bereit ist zur Einweihung. In den spirituellen Zeremonien ist es so, dass man die Einweihung nicht einfach so holter die Polter bekommt, sondern man wird vorbereitet, indem man geläutert wird und langsam auf die Stufe kommt, wo man bereit ist für die Einweihung, die spirituelle Stufe. Das machen wir in unserer Bewegung für Krishna-Bewusstsein dadurch, dass ein Mensch, der eingeweiht werden will, zunächst einmal zum Ausdruck bringen sollte durch sein Leben, dass er ein tiefes Interesse an Krishna hat. Er sollte in einem Tempel leben oder, wenn er außerhalb eines Tempels lebt, ein spirituelles Programm bei sich zu Hause haben, wo er Krishna verehrt und über Krishna hört und die regulierenden Prinzipien einhält. Und dann wird er langsam bereit für die spirituelle Einweihung, die sagen wir mal, wie ein Feuer ist, was in das Herz eines Menschen gelegt wird, der trocken ist. Trocken von Maya, von den Illusionen. Nicht? In der Kindheit werden wir trocken gelegt, indem uns entsprechende Windelstoffe um die entsprechenden Körperteile gewickelt werden. Ich glaube, Steffi weiß das noch von den Kindern her. Auch im spirituellen Leben müssen wir manchmal trockengelegt werden, damit wir nicht so viel Unfug haben und Unfug machen. Auch die Bodhis, die älter sind im spirituellen Leben, müssen manchmal darauf achten, dass sie wieder trocken werden. Das heißt, dass die Maya, die Illusion, nicht in ihrem Herzen so gegenwärtig ist. So Sanatan Goswami Vadat. Und dann Hussein Shah fragte, wo ist mein Premierminister? Das Juwel in meinem Parlament. Die Leute sagten ihn, weil er sagte, er ist krank. Aber wenn er krank ist, dann sollte er eine ordentliche Behandlung haben. Und damit schickte Hussein Shah seinen königlichen Arzt, seinen Royal Physician, dorthin. Der untersuchte mit einer Pulsdiagnose Sanatan und fand heraus, ihm ging es prächtig. Er ging zurück zu Hussein Shah und sagte, ihm geht es sehr gut, aber ich sah viele Brahmanas in seinem Haus, die über Krishna sprachen. Oho, sagte Hussein Shah, sein kleiner Bruder ist schon davongezogen, sank und klang lautlos. Er wird wohl auch noch so ein Anhänger von Chaitanya Mahaprabhu werden. Das werde ich ihm zeigen, ich werde ihn mürbe machen. Und so nahm der, ging der Shah, der Kaiser, persönlich vorbei. Und als er reinkam, war er sehr zornig, polternd, hatte ein rotes Gesicht, so werden beschrieben. Er hat gesagt, was machst du mir für Schwierigkeiten? Ich will nach Orissa gehen und den eisernen König Prataparudra in die Knie zwingen. Und du hörst hier fromme Geschichten an. Ich habe ja gar nichts dagegen, dass du deinen Hinduismus befolgst, aber noch nicht auf Kosten deines Regierungsamtes. Ihr müsst wissen, dass der Nawab Hussein Shah schon einmal gegen Prataparudra angerannt war und von dem eisernen König, der hieß richtig der eiserne König, ganz jämmerlich verprügelt worden war und dann nach Hause geschickt wurde, in allergrößter Demütigung. Such dir einen Stärker, einen Schwächeren aus, du muselmanischer Stecker. Hatte er ihm gesagt. Das war fürs Ego nicht ganz so angenehm. Prataparudra war sehr, sehr zornig im Kampf. Er war eben der eiserne König. Heute im Lila-Katha werden wir ein bisschen mehr über ihn hören. Wir werden etwas Unglaubliches hören über ihn. Aber das wird hier noch verschwiegen. So, wenn du, ich brauche dich. Nein, sagte Sanatan ganz ruhig. Du wirst brandschatzend und plündernd durch Orissa ziehen und du wirst die Detis verletzen. Ich kann nicht mit dir mitgehen. Gut, dann werde ich dich mürbe machen, sagte Shri Hussain Shah und ließ ihn von seinen Wächtern ins Gefängnis werfen. So im Gefängnis kam eines Tages ein kryptischer Brief an. Kryptisch heißt ein Brief mit einer verborgenen Botschaft. Und ich möchte euch gerne diesen Brief kurz vorlesen in Sanskrit und möchte euch in Deutsch vorlesen und euch fragen, ob ihr die Botschaft versteht. Dieser Brief war geschrieben von Rupa Goswami. Der Chaitanya Mahaprabhu bereits gesehen hatte. Yadupate kva gatamattura puri Ragupate kva katattara koshala Iti vichintya kurushva manastiram Nasat idam jagat it yabadaraya. Wohin ist das Mathura Puri Yadupatis gegangen? Wohin ist das nördliche Koshala Ragupatis gegangen? Beruhige durch Überlegung den Geist, indem du dir bewusst bist, dies Universum ist nicht ewig. Das war der Brief, der Inhalt des Briefes. Stellt euch mal vor, ihr würdet den Brief hören. Wohin ist das Dresden von Hermann Müller gegangen? Wohin ist das Hamburg von Sibylle Meyer gegangen? Beruhige durch Überlegung den Geist, indem du dir bewusst wirst, dies Universum ist nicht ewig. Was? Und diese Botschaft ist so zu verstehen. Ich habe hier eine Sanskrit-Aufschlüsselung. Es gibt in dieser Botschaft zwei Aussagen. Die beiden, es gibt dann eine, warte mal, einen Hinweis und eine Unterweisung. Die beiden Aussagen sind, wohin ist das Mathura Puri Yadupatis gegangen? Das ist eine Aussage, eine Frage, könnte man sagen. Wohin ist das Mathura? Nun, diese Frage ist kodifiziert. Man würde ja niemals sagen, Sanatana Goswami wusste, dass Yadupati, ist ein Name Krishnas, in Mathura Puri wohnte. Die Stadt Mathura Puri gab es aber noch. Wieso sollte man denn sagen, wohin ist die Stadt gegangen von Krishna? Man würde lieber sagen, wohin ist Krishna gegangen? Er hat also diese beiden, er hat das umgedreht. Er hat dann gefragt, wohin ist nicht die Stadt von Ramachandra gegangen, sondern man muss es lesen, wohin ist Ramachandra gegangen. Das waren die Aussagen. Es stellte erstmal die Frage, wo ist Krishna hingegangen? Der nächste Satz war, eine Anweisung. Beruhige durch Überlegung den Geist. Damit wollte er sagen, alles ist in Ordnung. Sei ruhig. Alles ist fein. Und dann sagte er, dieses Universum ist nicht ewig. Und damit war eine Aufforderung gemeint. Beeil dich. Nichts ist, wie soll ich mich ausdrücken, nichts bleibt in diesem Universum. Beeil dich. Was er zu Deutsch sagte ist, Krishna, der Lord Chaitanya ist, hat jetzt Vrindavan verlassen. Hat jetzt Mathura verlassen. Mathura ist doch eine Stadt, die im Vraj liegt, im Vraj Mandala liegt. Beeil dich am besten, damit du ihn noch erwischt und ihn noch treffen kannst. Ich weiß nicht, ob es euch so klar ist mit meiner Erläuterung, ob ihr den Brief jetzt total verstanden habt. Ich möchte es deswegen ganz einfach sagen. Lord Chaitanya, der identisch ist mit dem Krishna aus Mathura, hat jetzt Mathura verlassen. Du solltest schnell machen, um mit ihm, dich mit ihm zu treffen. Und Sanatana Goswami wusste, aha, Mahaprabhu ist jetzt auf dem Wege zurück nach Puri. Er wird wahrscheinlich ankommen, ich werde ihn wahrscheinlich treffen können, in Varanasi, denn Varanasi liegt auf dem Wege, den Lord Chaitanya von Vraj Mandala oder von Vrindavan nach Puri machen wird. Er war also sehr, sehr intelligent und plötzlich brach in ihm ein Feuer aus. Das Feuer war, er wollte sich aus dem Gefängnis lösen. Er wusste noch, dass bei einem Kaufmann 10.000 Goldmünzen war und fing also den muhammedanischen Gefängnisaufseher an zu bestechen. Er gab ihm zuerst 7.000 Goldmünzen dafür, dass er ihn freilassen würde. Und dann war der Gefängnisaufseher, der sehr gierig war, gierigen Wesen, noch nicht zufrieden und sagte, du, ich begebe mich in Lebensgefahr. Wenn der Kaiser zurückkommt und merkt, du bist aus dem Gefängnis raus, dann bin ich geliefert. Dann werde ich getötet werden. Was soll ich ihm denn sagen? Ach, sagte Sanatan, das ist ganz einfach. Du sagst, du musstest mich aus dem Gefängnis herausnehmen, weil ich ganz kurz am Ufer der Ganga den Ruf der Natur beantworten musste. Und nicht ein großes Geschäft erledigen musste, zu Deutsch. Und dann bin ich plötzlich mit den Ketten in den Ganges reingesprungen und untergegangen. Ein Todesfall des Ertrinkens. Und dann sprach Sanatana Goswami zu ihm einen verschlüsselten Vers, den ich euch vorlesen möchte und wo ich euch die Erläuterung vorlesen möchte. Wenn man eine bedingte Seele oder einen Gefangenen in Übereinstimmung mit den religiösen Prinzipien freilässt, wird man selbst ebenfalls von der höchsten Persönlichkeit Gottes aus der materiellen Gefangenschaft befreit. Übrigens ist das der Vers, den die Prediger im Krishna-Bewusstsein mit großer Aufmerksamkeit studieren. Aus dieser Aussage geht hervor, dass Sanatana Goswami, der frühere Minister des Nawabs gewesen war, den muhammedanischen Aufseher zu betrügen versuchte. Ein Gefängniswärter verfügt entweder nur über gewöhnliche Bildung oder ist praktisch ungebildet. Und zweifellos war der muhammedanische Aufseher im spirituellen Wissen nicht sehr fortgeschritten. Doch nur um ihn zufriedenzustellen, pries ihn Sanatana Goswami als großen Schriftgelehrten. Der Gefängniswärter konnte nicht sagen, er sei kein großer Gelehrter, als Sanatana Goswami ihn einen solchen nannte. Denn wenn man auf einer hohen Posten erhoben wird, denkt man, man sei für diesen Posten geeignet. Das ist auch eine Gefahr im spirituellen Leben übrigens. Man denkt vielleicht schon, man ist ein Brahmana oder ein Gelehrter. Aber das macht nicht so sein. Sanatana Goswami hatte die Auswirkung spirituellen Handels wahrheitsgetreu erklärt und der Gefängniswärter bezog Sanatana Goswamis Aussage auf dessen Befreiung aus dem Gefängnis. Hat er also gesagt, wenn man jemanden aus der Gefangenschaft freilässt, dann wird man große Gnade von Krishna bekommen. Der einfache Gefängniswärter sagte, das bedeutet wahrscheinlich, ich soll ihn aus dem Gefängnis rauslassen und dann kriege ich Gnade von Allah. Super. Außerdem hat er mir jetzt die Entschuldigung gegeben und dann bezahlte Sanatana Goswami noch 3000 Goldmünzen drauf. Da waren 10.000 Goldmünzen. Haribol. So, für uns, die wir nicht im Gefängnis sind, können wir daraus zwei Dinge verstehen. Wir sind in dem Gefängnis der materiellen Energie und wenn wir irgendeine Seele befreien, zum Beispiel indem wir ihm ein über Krishna erklären, werden wir großen spirituellen Nutzen bekommen. Die Prediger wissen das. Die wollen so viel wie möglich bedingte Seele erreichen. Denn sie wissen, wenn sie zu jemandem predigen und jemandem helfen, kriegen sie unglaubliche Barmherzigkeit von Krishna, wie Sanatana Goswami hier sagt. Es gibt unzählige bedingte Seelen, sagt Prabhupada, die in der materiellen Welt im Kerker Mayas verfaulen. Merkt ihr, wie sie faul unter den Achseln und faul zwischen den Füßen. Weil sie in den Bann der Sinnbefriedigung geraten sind. Maya hat das Lebewesen so verzaubert, dass sich sogar ein Schwein im bedingten Leben zufrieden fühlt. Man muss sich das mal vorstellen. Dem kommt es nicht komisch vor, dass es in der Jauche wühlt. Und das liegt, jetzt erzählt Prabhupada, warum wir uns im Kerker des materiellen Daseins so sau wohl fühlen. Vielleicht kennt ihr diesen Ausdruck. Maya verfügt über zwei Arten von bedeckenden Kräften. Wir sind bedeckt. Die eine heißt Prakshepatmika und die andere Avaranatmika. Wenn man entschlossen ist, aus der materiellen Gefangenschaft zu entkommen, treibt einen die Prakshepatmika Shakti, der Zauber des Amüsements, dazu, mit Sinnbefriedigung völlig zufrieden zu sein und im bedingten Leben zu bleiben. Nicht diese Prakshepatmika Shakti ist eine ziehende Kraft, die einen in Richtung Maya zieht. Die wirkt auch, wenn man sich auf die Reise macht im spirituellen Leben. Die scheint einen plötzlich zu ziehen, sodass man wie mit Bleifüßen geht. Nun, gerade jetzt im deutschen Yatra gibt es einen erstaunlichen Fall von einer Persönlichkeit, wo diese Kraft der materiellen Energie plötzlich anfängt zu wirken, in einem fast zum erschütternd kommenden Weise. Ich merke das als Prediger immer, dass ich Persönlichkeiten treffe, wenn die in Kontakt kommen mit dem Krishna-Bewusstsein, sofort sind sie wieder, wie soll ich mich ausdrücken, von Maya eingeholt. Ich habe in Nürnberg habe ich das einmal erlebt, wie ein junger Devotee sich dazu also schon sehr weit kam und plötzlich zog diese Prakshepatmika Shakti los und dann ist man normalerweise, das ist wirklich heavy. Nicht alle spirituellen Traditionen wissen davon. Wenn man sich lösen will, kommt die materielle Energie und zerrt und zieht. Wir können sogar von großen Devotees hören in den Schriften. Bharata Maharaj war schon so weit, er hatte das ganze Königreich entsagt. Und plötzlich fing die Prajapatmika Shakti an, durch ein kleines Reh, in das er sich hoffnungslos verliebte, ihn wegzuziehen vom spirituellen Leben. Er war nachher so in Maya, dass er im Augenblick seines Todes, mein liebes Reh, mein liebes Reh, mein liebes Reh, sagte und ein Rehkörper annahm. Ihr lächelt aber. Habt ihr auch schon mal von dieser Kraft Erfahrung gemacht? Wie sie plötzlich anfängt zu ziehen?
Können wir mal ein Fenster öffnen?
Die Kraft einsetzen, um das Fenster zu öffnen. Ja, genau. Damit hier nicht das brüderliche Schlaf uns zieht. Ich glaube, das ist eine Unterweisung an uns. Ja. So. Die andere Kraft, Avaranatmika, bewirkt, dass sich eine bedingte Seele zufrieden fühlt, selbst wenn sie im Körper eines Schweines oder eines Wurmes im Kot verfault. Es ist äußerst schwierig, eine bedingte Seele aus der materiellen Gefangenschaft zu befreien. Denn die Faszination, die von Maya ausgeht, ist sehr stark. Sogar wenn der höchste persönliche Gott selbst herabsteigt, um die bedingten Seelen zu erlösen, indem er sie bittet, sich ihm zu ergeben, gehen die bedingten Seelen nicht auf die Vorschläge des Herrn ein. Deshalb sagt Sri Sanatana Goswami, wenn man jemanden irgendwie dazu verhilft, aus der Gefangenschaft Mayas befreit zu werden, erhält man mit Sicherheit sogleich die Anerkennung der höchsten Persönlichkeit Gottes. Der größte Dienst, den man dem Herrn erweisen kann, ist zu versuchen, hingebungsvollen Dienst in das Herz der bedingten Seele zu pflanzen, damit sie aus dem bedingten Leben befreit werden kann. Versuch das mal zu tun. Hingebungsvollen Dienst in das Herz der bedingten Seele zu pflanzen. So werdet ihr Krishna unglaublich lieb. Srila Bhaktivinoda Thakur sagte, dass ein Vaishnava entsprechend seiner Predigtarbeit Anerkennung erlangt. Das heißt, je nachdem, wie er der bedingten Seele ihre Stellung zu Bewusstsein bringt. Zum Beispiel hier auf der Veda-Akademie. Das ist ein Projekt, wo man versucht, bedingten Seelen das Krishna-Bewusstsein näher zu bringen. Und zwar den Hartnüssen, nicht den wissenschaftlichen, den akademisch verbildeten und eingebildeten, nicht, die besonders auch von diesen beiden Kräften Mayas, der ziehenden und der bedeckenden Kraft, getriezt werden. Zwischendurch ist es deswegen wichtig auf der Veda-Akademie, weil es sind Erlebnisse, auch solche spirituelle Seminare zu geben. Ich glaube, ihr spürt es, das ist sehr wichtig, denn zum Beispiel in diesem Publikum bin ich mir sicher, dass ungefähr 90% der Beteiligten dieses Seminars die Pflanze des hingebungsvollen Dienstes ordentlich tief in ihrem Herzen hinein pflanzen werden. Es ist sehr wichtig, dass wir das machen. Ich glaube, ihr seht auch die Notwendigkeit. Diese ewige Stellung wird hier, also es geht darum, ihr das klar zu machen. Mensch, wach auf, deine ewige Stellung ist doch ein Diener Krishnas zu werden und Bhakti auszuüben. Diese ewige Stellung wird hier als Nija Dharma erklärt und sie besteht darin, dem Herrn zu dienen. Jemanden dabei zu helfen, aus der materiellen Gefangenschaft freizukommen, bedeutet deshalb das schlummernde Verständnis, dass man der ewige Diener Krishnas ist, zu erwecken. Jivera Svarupahaya Krishnera Nityadas. Der Herr selbst wird die Sanatana Goswami näher erläutern. Hare Krishna. So, seht ihr also, wie Sanatana Goswami die Wahrheit spricht zu dem Gefängnis Aufseher. Er sagt es zwar in einer verschlüsselten Form, er sagt, ich werde pilgern. Und der Gefängnisaufseher denkt, natürlich wird er nach Mekka gehen, wenn ich ja, ich werde pilgern. Lass mich frei, dann kriegst du die ganze Mercy von Ishvara, von dem höchsten Herrn. Nicht doch der Gefängnisaufseher. Okay. Aber ein bisschen mehr Geld musst du schon noch geben. Okay, 10.000 Goldmünzen, mein letztes und verwegenstes Angebot. Gut. Gib sie her. Dann wurde es arrangiert, dieses Geld, Gold war niedergelegt worden bei einem Kaufmann. Und Sanatan Goswami wurde in einer mondlosen Nacht freigelassen und ging dann auf verborgenen Pfaden in Richtung Varanasi, wo er Lord Chaitanya treffen wollte. Es wird beschrieben, dass er nur mit einem einzigen Diener kam, nämlich Ishan hieß der. Alle Diener übrigens hießen Ishan. Es gibt drei Ishans im Chaitanya Lila. Erstmal der Ishan von der Diener von Mutter Sachi. Das ist, nach diesem ist der Name Ishan gegeben worden. Dann gibt es den Diener Sanatan Goswamis. Der heißt auch Ishan. Und der dritte Ishan ist der Diener von Advaita Acharya. Ishan scheint ein vollkommener Servant-Name zu sein, Dienername zu sein. Scheint so. So, Ishan hatte heimlich noch 8 Goldmünzen mitgebracht. Und eines Tages kam sie bei einer hügeligen Gegend, sah so aus wie hier, zu einem Haus, einer kleinen Herberge. Dort saß ein Räuber. Ein Räuber war der Herbergenbesitzer. Und der hatte einen Freund, der Hand lesen konnte. Und dieser Freund las dem Räuber Hauptmann in die Hand und sagte, du, hier kommt ein sehr reicher Mann vorbei. Wenn du schlau bist, mach einen Mord. Und in der damaligen Zeit machte man das kurz, da versteckte man sich nicht. Einfach Mord und dann nahm man das Geld und hatte spurlos sozusagen. Das hinterließ man. Ja, dieser Mann, der so vornehm aussieht und sich so ärmlich gekleidet hat, ist sehr, sehr wohltätig, also reich. So, der Herbergenbesitzer war sehr zuvorkommt und sagte, mein lieber Herr, mein lieber Gentleman, wie geht es? Und nehmen Sie doch das beste Zimmer hier in meiner Herberge. Es ist auch umsonst für Sie. Nicht? Und Sanatan war lange am Besuch am Königshof gewesen, um zu wissen, dass jemand, der besonders freundlich war, in der Tat besonders gemein war. Nicht? Und so ging er zu seinem Diener und sagte, hast du Geld dabei? Ja, sagte ich schon. 7 Goldmünzen. Die eine unterschlug er. Sagte Sanatan Goswami, gib sie mir mal. Diese Goldmünzen ist Todesgeläut. Kling, 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 kling. Wie die Kirchenglocke, die so klingt, nicht das Todesgeläut. So ist auch Gold in der materiellen Welt Todesgeläut. Richtige Todesglocke hier. Und er nahm das Gold und gab es dem Landbesitzer. Bitte. Oh, sagte der, also das ist doch gar nicht nötig, behalte es nur. Nein, ich würde wahrscheinlich gemordet werden dafür. Nimm du es lieber, bei dir ist es sicher, sagte Sanatan Goswami. Ach, wenn du unbedingt willst, gerne. Nicht? Und kann ich denn was für dich tun? Und damit veränderte sich das Verhalten des Landbesitzers. Ja, sagte er, führ mich bitte sicher durch diese Hügel hindurch. Ich war vor ein paar gestern oder vorgestern im Wald chanten und da habe ich Turnschuhe gesehen und Wäsche und habe sie dann in eine Tüte reingetan und bin damit weggegangen und dann kam ich auf Goroshiromani und der sagte, Mir, was hast du denn in den Tüten drin? Und ich sagte, Turnschuhe und Wäsche. Oh, sagte er, das ist von den Albanskis. Das sind den Leuten von Albanien. Die kommen ja durch diesen Schmuggelpfad alle hier rein. Direkt neben unserem Haus ist eine bedeutende Schmuggelstraße, wo Goldzähne geschmuggelt werden und Menschen geschmuggelt werden und so weiter. Wir sind mal wieder direkt im Zentrum des Geschehens. Und die haben sich da, die sind geflohen in Turnschuhen und Wäsche und haben sich dann da ausgezogen im Wald und unauffällige Kleidung angezogen. Das war die Fluchtkleidung. Manchmal gibt es, hier neulich gab es einen Todesfall, nicht wo Leute geflohen sind und die wurden verfolgt und haben den tödlichen Unfall gemacht. Wir sind richtig, hier ist was los. Ich glaube, es ist gut, damit wir nicht vergessen, dass wir in der materiellen Welt sind. Und eigentlich Befreiung, auch durch Hingebungsvoll, naja, Befreiung, das ist ja jetzt nicht gut, haben wir gehört, durch unseren Anyabhilashita-Schlocker, die Definition von Bhakti, aber es tut uns ein bisschen wachrütteln. So, ja, hier wurde also, und die Flüchtlinge, die schmuggeln, die tun sich sogenannte Schlepper an, schaffen, das sind Leute, die sind schon tausendmal über die Grenzen illegal gewandert und kennen die Schleichwege, wie diesen hier. Nicht? Und deswegen nehmt immer ein Passport mit, weil die Grenzpolizei euch sonst für einen besonders auffällig gekleideten Exoten halten. So war es also da auch damals, gab es auch Sanatan, das war wie gesagt, bring mich bitte über die Schleichwege durch die hügelige Gegend, denn ich kann nicht die öffentlichen Straßen gehen. In diesem Zusammenhang möchte ich nicht mehr sagen. Ich wollte nicht sagen, dass er der Premierminister war. Nicht? So wurde er dann rübergebracht und traf dann auf der anderen Seite dieser hügeligen Gegend. Das war eine abenteuerliche Flucht. Sein Schwager Shrikanta hieß er. Shrikanta war dort im Auftrag des Kaisers, um Pferde einzukaufen, und er sah seinen Schwager, den Premierminister, wie er da saß unter einem Baum und schüttete. Und Shrikanta sagte, oh no, nun ist er auch geflohen. Kam in der Nacht an zu ihm und sagte, Dabir Kas, du bist hier geflohen. Ja, sagte er, verrate mich bitte nicht, Shrikanta. Nein, auf keinen Fall. Jeder wundert sich schon, wie du aus diesem teuflischen Gefängnis rausgekommen bist. Ja, sagte Sanatan, ich habe so ein bisschen was gelernt als Premierminister, wie man solche Sachen macht. Und was willst du jetzt? Ja, ich will den Pfad der Entsagung. Nämlich, ich werde die wunderschöne Königin der Entsagung umarmen. Oh, sagte Sanatan Goswami, wirklich? Er sagte Shrikanta, wirklich? Ja, kannst du mir bitte helfen? Ich muss über die Ganga kommen. Und ich bin so arm, ich habe meinen Diener Ishan mit dem einen Goldmünzen nach Hause geschickt. Ich will nicht in Gefahr kommen durch ihn. Er ist noch so angehaftet. Und er erzählte ihm, wie er fast wegen den 8 Goldmünzen umgebracht worden war. Ich muss jetzt aber über die Ganga. Ich will nach Varanasi und dort Chaitanya Mahaprabhu treffen. Okay, sagte Shrikanta mit Tränen in den Augen. Gut. Ich bring dich über den Fluss. Und sie verabredeten sich für die nächste Nacht und er brachte ihn dann über die Ganga hin. Und als er ihn verabschiedete, gab er ihm eine wunderschöne Wolldecke. Nimm wenigstens die Wolldecke, es wird jetzt kalt. Jetzt wird es langsam kalt hier. Es wird jetzt kalt. Nimm die Wolldecke. Und so ging Chaitanya Mahaprabhu dann weiter nach Varanasi. Und dort traf dann Chaitanya Mahaprabhu im Hause von Chandrasekhar Sanatana Goswami. Ich möchte euch ein bisschen so ausführlich erklären, damit ihr seht, wie diese Begegnung war. Er sagte zu seinem Gastgeber Chandrasekhar: Draußen vor der Tür ist die größte Seele, die du dir vorstellen kannst. Chandrasekhar ging raus und sah nur einen bärtigen, struppigen, verwilderten Mann. Nein, sagte Chandrasekhar, als er zurückkam. Das ist ein Dwarat. Ein, wie heißen die? Ich habe es mir notiert. Ein Dwaravesha. Das ist so ein musulmanischer Bettelmönch, der ziemlich unkonventionell ist. So wie so ein Avaduta. Nicht? Ein Dwaravesha. Nein, sagte Sanatan, hol ihn rein. So sagte Chandrasekhar zu ihm: O mauremedanischer Mönch, bitte komm herein, der Herr ruft dich. Nicht? Und Sanatana Goswami war da gesessen, unerkannt, vor der Tür, total erschöpft, und hatte gewartet, bis Chaitanya Mahaprabhu ihn erkannte, und er machte den Kopf hoch. Und er freute sich sehr. Dann ging er rein. Als er durch die erste Tür kam, kam ihm schon Chaitanya Freude strahlt entgegen mit seinem goldenen Körper. Es war ja eine unglaubliche Ausstrahlung immer in ihm. Er umarmte ihn und wurde von ekstatischer Liebe übermannt. Fing an, diese Tränen der Ekstase zu verschütten. Sanatana Goswami, der jetzt schmutzig da in den Armen des Herrn hing, sagte: Oh Herr, bitte berühre mich nicht, ich bin so schmutzig, bin es nicht wert. Doch dann begannen beide Schulter an Schulter hemmungslos zu weinen. Haribol. So schön, berührt das Herz so schön, so viel Zuneigung. Und Chaitanya Mahaprabhu nahm ihn dann an der Hand und führte ihn zu einem erhöhten Sitzplatz. Und da saßen sie sich nieder und erzählten über viele Dinge. Aber Sanatana Goswami sagte immer wieder: Oh mein Herr, bitte berühre mich nicht. Und der Herr pries dann seinen Devotee. Sehr schön. Chaitanya Mahaprabhu fing an mit seiner ersten Unterweisung, die er Sanatana Goswami gab, war eigentlich über Devotees. Er sagte: Ich berühre dich, um gereinigt zu werden. Und erklärte dann einen wichtigen Schlucker aus dem Bhagavatam. Bhagavata Bhagavatas Tirtha Bhuta Svayam Prabhu Tirtiko Vanti Tirthani Svantastena Gadabrita. Heilige deines Formates sind selbst Pilgerorte. Aufgrund ihrer Reinheit sind sie ständige Gefährten des Herrn und können deshalb sogar die Pilgerorte reinigen. Pilger, es ist noch wichtiger, Heilige zu besuchen, als Pilgerorte zu besuchen. Denn Pilgerorte sind durch die Sünden der Leute, die dorthin pilgern, wie verseucht, sind überdeckt mit einer richtigen Schale von Sünde. Wer heute zum Beispiel nach Vrindavan geht, merkt manchmal diese unruhigen Atmosphären, die überall sind. Es ist fast, als würde man manchmal in so einen Haufen reingehen, reintreten. Es ist interessant. Heiler wissen, dass die Krankheit, die sie jemanden, von dem sie jemanden heilen, irgendwo hingehen müssen. Deswegen werden Heiler zum Teil selber sehr krank, müssen sich davor hüten. So ist es auch wenn sündvolle Menschen zu diesen heiligen Orten kommen. Irgendwo muss das hingehen. Und es wird richtig erklärt, es sind wie feinstoffliche Haufen. Wie seid ihr mal in einen Haufen reingetreten? Und so weiter. So sind die sinnvollen Reaktionen da. Aber wenn man zu einem Heiligen geht, in dessen Herz Krishna gegenwärtig ist, dann hat man durch die Gemeinschaft mit dem Sadhu, geht Krishna sehr raus. Deswegen ist im Kali-Yuga es wichtiger, Gemeinschaft zu pflegen mit richtigen Devotees des Herrn, als selbst Pilgerorte zu besuchen. So wird es erklärt. Prabhupada sagt, ein sinnvoller Mensch begibt sich zu einer heiligen Pilgerstätte, um gereinigt zu werden. An einem heiligen Ort gibt es viele heilige Menschen und Vishnu-Tempel. Der heilige Ort wird jedoch von den Sünden der vielen Besucher verseucht. Wenn nun ein fortgeschrittener Gottgeweihter an einen solch heiligen Ort kommt, neutralisiert er alle Sünden der Pilger. Ein fortgeschrittener Gottgeweihter Sri Vishnu im Herzen trägt, ist er ein wandernder Tempel und ein wandernder Vishnu. Stell dir das mal vor, du könntest zu einem fortgeschrittenen, du wandernder Tempel der Vata. Ja, der Devoti macht es, tut seinen Körper, denn er hat dieses Zeichen, das ihr alle auf der Stirn habt, das bedeutet, er ist einer wandernder Tempel. Wisst ihr das? Das ist richtig so gemeint. Dies ist ein Tempelzeichen, was man auf dem Tempel findet. Du wandernder Tempel, Gaura Bhavini. Das ist schön, schön, das ist eine ungewöhnliche Formulierung zu jemandem so zu. Sanatan, da gab es noch ein liebenswertes kleines Detail. Lord Chaitanya schickte dann Sanatan Goswami, er sollte sich abschäfen und er sich reinigen. Wartet mal, ich möchte hier das im Originaltext lesen. Ich möchte noch sagen, was Lord Chaitanya noch sagte. Mein lieber Vaishnava, ein Menschen wie dich zu sehen, ist die Vollendung des Augenlichts. Deine Lotusfüße zu berühren, ist die Vollendung des Tastsinns. Und deine guten Eigenschaften zu preisen, ist die wahre Tätigkeit der Zunge. Denn in der materiellen Welt ist es sehr schwer, einen Reingeweihten des Herrn zu finden. Das bezieht sich wie man Gemeinschaft pflegt mit Devotees. Man berührt ihre Füße, man spricht über ihre guten Eigenschaften und so werden alle Sinne, die man hat, zur Vollkommenheit gebracht. Und dann sagte Sanatan Goswami sagte Lord Chaitanya etwas sehr Wichtiges. Mein lieber Sanatan, bitte höre mich an. Krishna ist sehr barmherzig und er ist der Retter aller gefallenen Seelen. Mein lieber Sanatan, Krishna hat dich vor Maharorabha, vor der dunkelsten Hölle des Lebens bewahrt. Er ist ein Ozean der Barmherzigkeit und seine Taten sind sehr geheimnisvoll. Ein Devoti, der zum Krishna-Bewusstsein kommt, sollte diese Dankbarkeit haben. Krishna hat uns gerade noch einmal davor bewahrt, in die dunkelsten Bereiche des Universums zu gehen, der Maharorabha-Hölle. Wisst ihr, was die Maharorabha-Hölle ist? Das ist eine Hölle, das wird sehr heavy jetzt, wo die Tiermörder reinkommen. Diese Menschen, die Tiere gekocht haben, werden dort genommen und bei lebendigem Leibe in Kochtöpfen werden gebraten. Und er ist total schockiert. Dann wird man in seinem eigenen Fett gebraten. Es muss höllisch wehtun. Es ist gemein. Es ist ein langsamer Tod, eine wirkliche Folter. So sagte Lord Chaitanya, für jemanden, der zum Krishna-Bewusstsein kommt, er ist davor bewahrt worden, in diese Hölle einzugehen. Oh, Hare Krishna. Wir haben ja auch, viele von uns haben schon mal Fleisch gegessen. Wir wären in diese Hölle reingekommen. Wir haben gerade so die Wände gekriegt. Und, dann ging Lord Chaitanya, dann ging Sanatana Goswami und schäfte sich ab. Das war eine sehr schöne Angelegenheit. Nahm dann einen einfachen Dhoti an, aber er hatte immer noch diese kostbare Decke um sich. Das Chaitanya Mahaprabhu ihn so sah, schaute er ihn immer so an. Bis Sanatana Goswami eines Tages verstand, Chaitanya Mahaprabhu möchte, dass ich das Beispiel gebe für einen entsagten Mönchen, einen Asketen, einen Babaji. Nicht? Er möchte, dass ich allem entsage. So nahm er dann seine Decke und schenkte diese Decke weg an Sanatana, an einen Bettelmönchen, der da war, und nahm sich seine Kanta. Kanta trifft man oft bei den Babajis an, das sind so Decken, die bestehen aus alten, zusammengeflickten Kleidungsstücken. Ich würde es sehr schön finden, wenn man das mal vielleicht als Mode vielleicht anfängt in unserer Bewegung, einfach alte Kleidungsstücke zusammennehmen und dann eine Kanta draus machen. Könnte auch vielleicht eine ganze Mode werden, die ganze Welt sich verbreiten, die eine klare Botschaft sagt: Entsage dem materiellen Leben. Halbwohl. So. Ich komme dann jetzt zum Endpunkt des Gesprächs. 9 Uhr. Danach, als Lord Chaitanya Sanatana Goswami sah mit der einfachen Decke, war er sehr zufrieden. Er war sehr zufrieden darüber, dass der Premierminister, um in den Nektar-Ozean des hingebungsvollen Dienstes zu gehen, allem entsagt hatte. Sanatana Goswami wandte sich dann noch an Chaitanya Mahaprabhu, und zwar in einer äußerst demütigen Haltung. Ich finde, das ist wichtig für uns zu hören, wie Chaitanya Mahaprabhu um spirituelle Einweihung bat. Er sagte, er nahm einen Strohhalm in seinen Mund und verbeugte sich und umfasste die Lotusfüße von Lord Chaitanya. Ihr habt es bestimmt schon oft gehört, dass darüber gesprochen wird, dass man einen Strohhalm in den Mund nimmt. Was das bedeutet, ist, dass man sich sehr demütig präsentiert. Eigentlich nimmt nur eine Kuh oder ein Vieh einen Strohhalm in den Mund. Wer deswegen sehr demütig sein will, nimmt einen Strohhalm in den Mund, um zu zeigen: Ich bin so wie eine Kuh. Nichts Besonderes. Da sagte er: Ich bin in einer niedrigen Familie geboren worden und meine Gefährten sind alle Menschen aus niederen Klassen. Ich selbst bin der Niedrigste und ich bin heruntergekommen. Ja, ich habe mein ganzes Leben als Gefallener im Brunnen sündvollen materialistischen Lebens verbracht. Das ist die Qualifikation, die sich ein Devotee im spirituellen Leben halten sollte. Er sollte sich nicht etwas auf sich einbilden. Ich weiß nicht, was gut und was schlecht für mich ist. Nichtsdestoweniger halten mich die Leute im alltäglichen Verhalten für einen großen Gelehrten. Sanatana Goswami konnte ja mehrere Sprachen sprechen. Er war total bewandert, aber er sah das als ein Last an. Ich bin manchmal so eingebildet, dass ich mich auch für einen großen Gelehrten halte. Aus deiner grundlosen Barmherzigkeit hast du mich vor dem materialistischen Pfad gerettet. Nun sage mir bitte, aus derselben grundlosen Barmherzigkeit, was meine Pflicht ist. Und stellt da sehr genaue Fragen, die Lord Chaitanya beantworten wird. Und das werden wir dann gleich hören, also nach dem Frühstück. Wer bin ich? Ke Ami. Warum bereiten mir die drei Arten von Leiden ständig Schwierigkeiten? Wie kann mir geholfen werden? wenn ich dies nicht weiß? Drei Fragen. Wer bin ich? Warum muss ich leiden? Und wie kann mir geholfen werden, der so unwissend ist, dass ich mir nicht mal auffällt, dass ich total am Suffern bin, total am Leiden bin? Jeder, der ernsthaft sein will im spirituellen Leben, muss auf diese Ebene kommen, wo er sich fragt, wer bin ich? Warum leide ich? Und wie kann ich aus diesem ganzen materiellen Leben befreit werden? Ohne diese Entschlossenheit zu haben, ist unser spirituelles Leben, leben wir in den Wolken. Mit so vielen Angelegenheiten und so vielen Themen und so vielen, wie soll ich mich sagen, Dingen, die uns bewegen und so weiter. Die Bodhi sollte, kann von Sanatana Goswami lernen, mit großer Entschlossenheit zu fragen über die wirklichen Dinge. Was ist das Ziel des Lebens und der Vorgang zur Erreichung dieses Zieles? Bitte sei mir barmherzig, sage mir, was mein Ziel ist und wie ich es erreichen kann. Das sind die demütigen Bitten. Und nachdem Sanatana Goswami so gebetet hat zu Chaitanya Mahaprabhu, ist Chaitanya Mahaprabhu ihm sehr barmherzig und fängt seine Lehren an. Das kann uns zeigen, dass wir nur spirituelle Lehren erhalten können und verstehen können, wenn wir in dieser demütigen Haltung sind. Wenn ein Schüler zum Beispiel um Einweihung bittet, in der alten Tradition sagt er, die Schlange der Zeit ist hinter mir her und die Feuer des dreifachen Leidens verzehren mich. Bitte rette mich jetzt. Jemand, der in großer materieller Zufriedenheit oder großer Illusion lebt, kann niemals spirituelle Unterweisung aufnehmen. Das können wir lernen. So, was dann für Unterweisungen gegeben werden zu diesem Schüler, der sich so in einer so demütigen Haltung Lord Chaitanya nähert, werden, sind die größten Unterweisungen, die man sich vorstellen kann. Es geht über Krishna ganz persönlich. Einmal, weil Sanatana Goswami solch ein Nektar-Schüler ist, werden wir sehen, dass Lord Chaitanya in Ekstase kommt und seine Lehren, die er gibt, einfach verlässt und einfach einen ekstatischen Umweg macht. Ein Seminar, was ich einmal gehört habe, da hat der Sprecher diesen Umweg einfach gar nicht erwähnt, weil Lord Chaitanya in totale Ekstase kam. Er sprach über die Schönheit Krishnas, über die Lieblichkeit Krishnas, über die Flöte Krishnas und die Melodien und was die für ein Herzen bewirkt. Aber ich habe mir vorgenommen, in diesem Seminar auch darüber zu sprechen. Wir werden es also nicht verkürzen, sondern und dann kommt Lord Chaitanya wieder auf den philosophischen Track zurück und sagt, ich war wie ein Verrückter. Ich habe einfach mal so los erzählt über Krishna, weil er so wunderbare Eigenschaften hat. Wir werden also die Lehre hören und dann, wie Lord Chaitanya plötzlich, ich werde euch dann Bescheid sagen, jetzt fährt Lord Chaitanya in Ekstase und fängt an, nur über Krishna zu sprechen und so weiter. Ja, gut, wir sind jetzt also angekommen. Wir haben jetzt den Punkt gefunden, wo wir weitermachen werden. Nach dem Frühstück. Gut, dann würde ich sagen, habt ihr hierzu irgendeine Frage? Ich denke, wir können von dieser Geschichte sehr viel lernen, wie das Sanatana Goswami Freiheit vom materiellen Dasein erreichte, wie er floh und wie er dann letztendlich zu Lord Chaitanya kam und von ihm lernte.
Ich will noch eine Frage zu gestern. Du sagtest, dass das Verständnis, was jemand hat, wenn er den heiligen Namen chantet, ist entscheidend für das Ergebnis, was er bekommt. Mhm. Und so, und da ist noch gerade dieses Blatt aufgeschlagen, nicht? Im Heiligen Nikolaus, der zweiten Namen, ist darüber gesprochen, dass dass der Chantende sich an Radha und Krishna wendet, während des Chantens nicht. Und gestern hast du gesagt, dass jemand, der am Beginn des spirituellen Lebens steht, das für den ist es vielleicht angemessen,
über Hari zu meditieren. Also der die Knoten des Matrendanas
löst. Ja. Und was gilt jetzt für mich?
Wie bitte?
Was gilt jetzt für mich bitte nicht zu verändern? Also, wie soll ich meditieren oder kann ich das wechseln?
Ich würde sagen, Prabhupada hat uns gesagt, in seiner Erläuterung, dass wir schon über Srimati Radharamani meditieren. Nicht? Aber du meditierst ja im Hare Krishna Mantra auch über Krishna. Hare Krishna. Und Krishna, weißt du, ist Hari, der deinen Knoten löst. Also drin enthalten.
Ich habe mich oft gefragt, wenn diese Geschichte, wie Saddam Goswami diesen Räuberzwiftler dann ermorden will. Das ist ja mit Sicherheit auch eine Aufforderung an uns, jetzt materielle Dinge loszulassen. Nur wir können das nicht wortwörtlich, nur wir nicht verlangen, dass wir jetzt alle unsere letzten Gelder weggeben. So meine Frage ist, welches sind diese materiellen Dinge, die uns belasten, wie können wir sie erkennen, wenn wir sie eben weggeben sollen? Wo ist da der Rahmen für die Normalbürger?
Ja, wo ist der Rahmen für den normalen Devotee? Ein normaler Devotee sollte sehr vorsichtig sein, ob er die Dinge, die er hat, in Krishnas Dienst beschäftigen kann. Die Dinge, die nicht zu beschäftigen sind in Krishnas Dienst, sollte ein Devotee lieber meiden, weil es vielleicht, sagen wir mal, Gewichte darstellen, die beim Überqueren des Ozeans von Geburt und Tod nach dem Boden ziehen. Ich habe gerade mit Devotees gesprochen, die einen Umzug gemacht haben und die während des Umzugs natürlich herausgefunden haben, dass sie so viel Kram hatten. Das tut sich ja unglaublich ansammeln. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, wenn man so irgendwo an einem Ort ist, da muss man aufpassen. Wir hatten darüber ein bisschen gesprochen, über Yukta Vairagya, dass man Dinge, die in Krishnas Dienst stellen, sind in Krishnas, dass man Dinge, die man in Krishnas Dienst stellen kann, in Krishnas Dienst auch stellen sollte und sie nicht einfach weggeben sollte. Das ist nicht so eine große Stufe der Entsagung. Aber wir hatten auch gesagt, dass wir zunächst einmal, um gut mit dem Prinzip des Yukta Vairagyas, der Verbindungsaskese sozusagen, umgehen zu können, erstmal mal Loslösung üben müssen. Sonst machen wir Halotri. Treiben wir Halotri.
Angesichts der vielen schlimmen Ereignisse im Augenblick, auch innerhalb der ISKCON, sieht es doch fast so aus, dass
ISKCON. Du wirst ein Bengali sagen, ISKCON. Du bist so sehr mit Mahaprabhu berührt und von Nityananda berührt, dass du schon Bengali sprichst.
Es sieht es ja fast so aus, als wäre es für uns gar nicht möglich, das letzte Ziel zu erreichen. Es gibt so viele Versprechungen im Srimad Bhagavatam und in all den vedischen Büchern. Da heißt es ja, wenn man nur das einmal tut und jenes nur einmal tut, dann geht man ganz bestimmt zurück. Und mir kommt es manchmal so vor, als würden diese Versprechungen fürs Kali-Yuga gar nicht so zutreffen. Oder dass man einfach warten muss, bis wieder ein anderes Yuga kommt. Das scheint unheimlich schwer zu sein.
Wenn jemand der materiellen Welt entgehen will, schon sehr weit ist, kommt die materielle Welt noch einmal an. Darüber hatten wir ja gehört. Das ist genauso wie, sieh mal, wenn jemand in einem Gefängnis ist, kümmert sich die Gefängnisleute niemals um diese Person. Aber wenn jemand jetzt plötzlich versucht, rauszukommen aus dem Gefängnis, da ist plötzlich, also, warte mal, ich hatte da so gut drüber gesprochen, alles da. Da, dü, da, 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 dü, da, 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 da. Nicht? Und dann kommen die Wächter mit ihrem Schlepp. Feuerflinten an und die Hunde werden aus den Zwingern gelassen. Japs, japs, japs und sind hinter dem her. So ist es auch mit jemandem, der aus der materiellen Energie rauskommt. Da kommen plötzlich die gehen plötzlich die materiellen, sagen wir mal, da geht plötzlich etwas los. Unglaublich etwas los. Also nun, in dieser Situation gibt es nur eines, und das ist eben, wo der Prüfstein sitzt. Mahaprabhus Vorgang geht und wirkt, auch praktisch, aber es gibt eine Bedingung, unter die sie wirkt, unter die er wirkt, und das ist das an die, wo die demütig ist. Manchmal sehen wir so, dass die Devotees Position einbekommen, und dann Position einnehmen und Verantwortung übernehmen. Und dann ist es schwieriger für die. Es ist wirklich schwieriger, wenn man nicht ganz bewusst auf diesen Punkt arbeitet. Das Beispiel, was gegeben wird, ist in diesem Zusammenhang von Prabhupada sehr schön. Wenn ein Fisch in ein, sagen wir mal, das stärkste Lebewesen, der Elefant, wird doch vom Fluss weggespült, so ein Gebirgsbach. Der kleine Fisch jedoch schwimmt fröhlich im Gebirgsbach, von einer Seite links, rechts, dann springt er mal hoch, blub, blub, und ist total happy und fröhlich. Warum? Weil er hat es gelernt, klein zu sein und Zuflucht zu suchen im Fluss. So ist es auch mit einem Devotee. Wenn der demütig ist, diese Bescheidenheit hat, dann kann er dann trifft das alles zu. Aber wehe es jetzt hoch. Ich sehe das bei so vielen Devotees und sicherlich auch manchmal in meinem eigenen Herzen, dass wenn die älter werden im spirituellen Leben, dann verlieren sie diese Einfachheit. Salalata sagt man dazu. Diese einfache, demütige Haltung. Das fällt unglaublich auf, dass das auf dem Weg zum Himmel geschieht plötzlich so etwas. Und die werden unzugänglich für spirituelle Unterweisungen. Da kann keiner etwas mehr sagen. Deswegen ist es sehr gut, wenn man einfach ein einfacher Devotee bleibt. Und es ist sehr interessant, in unserer Bewegung hören wir immer wieder von ganz einfachen Devotees, die nie aufgefallen sind, die aber dann zur Zeit des Todes zu Krishna zurückgegangen sind. Das fällt immer wieder auf. Allerdings ist das eine Umkehrung eines Wertesystems. Normalerweise in dieser Welt ist es so, dass man immer mehr anhäuft, immer mehr Verantwortung nimmt, immer mehr, man hat auch so eine Wichtigtuerei, nicht? So ein Geltungsbedürfnis, dass man versucht, immer mehr anzukommen und immer mehr zu gelten. Aber im spirituellen Leben muss es eigentlich andersherum gehen. Muss der Fluss gegenläufig strömen. Und das ist nicht so einfach. Wenige können richtig dieses Trinadapi-Schlucker verwirklichen. Und es wird auch schwieriger, wenn man älter wird und auch mehr weiß. Das spirituelle Leben funktioniert nur in der Umkehrung des materiellen Lebens. Das materielle Leben ist, wie soll ich mich ausdrücken, wird auf der Grundlage des falschen Egos geführt. Selbst Materie ist ein, die kommt aus dem falschen Ego heraus. Und der Geist, mit dem du denkst, kommt aus dem falschen Ego heraus, die Intelligenz und die Sinne, all das ist aus Ego-Stoff gewebt. Deswegen kann man aus der materiellen Welt nur durch Demut kommen, durch Bescheidenheit. Das ist aber nicht einfach. Diejenigen, die einfache Devotees sind, Deswegen in der Vergangenheit sah man die großen Devotees total einfach. Sanatana Goswami, Premierminister, in eine Flickendecke eingehüllt, kommt zu Chaitanya Mahaprabhu und sagt, ich bin von niedriger Herkunft. Seine Eltern sind Brahmanas gewesen. Er hat aber das Gefühl, dadurch, dass er so viel Gemeinschaft mit den Fleischessern gehabt hat, nicht, bezieht er das auf sich. Ich sehe es in meinem Verständnis immer so. Stell dir mal vor, hier ist ein Spiegel. Wir, in der Spiegelung leben viele Menschen, die da gehen. Wenn die jetzt rauskommen wollten aus dem Spiegel, dann müssten sie den einen Punkt finden, durch den sie in die Wirklichkeit kommen. Weißt du, wenn du vor einem Spiegel stehst, dann ist dein linkes Ohr im Spiegel hier und das rechte Ohr hier, Spiegel verkehrt. So, wo sich das überschneidet, da gibt es den sogenannten Spiegelpunkt oder die Spiegelebene, sagt man auch. So, wir leben im Augenblick in der Spiegelung, die aus Ego besteht. Und um hier rauszukommen, müssen wir den Punkt finden, um an die Freiheit zu gehen. Dieser Punkt ist in unserem Ego. Gut, viel Erfolg dabei. Wenn ihr die Lehren Chaitanya Mahaprabhus an Sanatana Goswami hört, wird es euch bestimmt möglich sein. Das heißt zum Beispiel bei manchen der Kapitel, jeder, der das hört, diese Lehren, wird mit Sicherheit Liebe zu Gott erreichen. Mal sehen. Ich werde hier jetzt enden. Ich bin schon ein bisschen über der Zeit, es tut mir leid. Und wir sehen uns wieder in anderthalb Stunden. Ich würde sagen 11:15, weil ich über die Zeit bin. Nicht? 11:15 fangen wir an. Gut. Sitze deine Mahaprabhu ki jai, Lila Prabhupada ki jai, Gaura Prema Nari Prema Nari. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda.
Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda.
Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda.
Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda.
So, liebe Devotees. Vielleicht ist es ganz gut, Sadhanandi, wenn du dich hier noch hinsetzt. War da ein Kind gewesen? Ich bin mir darüber bewusst, dass unser Chaitanya-Seminar sich nach und nach zu einem Intensivseminar ausdehnt und erweitert. Es ist vielleicht für manche von uns nicht so üblich, den ganzen Tag sich mit Stellen aus den Schriften zu beschäftigen. Und es ist bestimmt auch schwierig, da manchmal ganz neue Informationen kommen, gleich so weiterzugehen im Strom der Lehren Lord Chaitanyas. Wir sind nicht Rupa Goswami und auch nicht Sanatana Goswami. Das heißt, wir haben leider nicht das gleiche Auffassungsvermögen, was transzendentale Themen betrifft. Doch in jedem Fall möchte ich euch ermutigen, einfach diesen Fluss der transzendentalen Themen mit mir herunterzusegeln. Lasst uns weiterhin auf diese Art und Weise das transzendentale Thema genießen. Ihr werdet sehen, dass am Ende dieser Woche ihr einen ganz tiefen inneren Herangehensweg an diese Dinge bekommt. ein Weg, den man nur durch wiederholtes Hören erhält. In unserer Tradition ist es sehr empfohlen, wiederholt zu hören. Es gibt manchmal Sitzungen, wo an 7 Tagen das ganze Srimad Bhagavatam durchgelesen wird. Da macht man nichts außer Srimad Bhagavatam lesen, Srimad Bhagavatam essen, Srimad Bhagavatam riechen. Also alles wird erfüllt von dieser transzendentalen Thematik. Es ist gut, sich so einzutauchen. Auch wenn der Geist nicht alles immer mit erfassen kann, macht es nichts, dann wird es nach einer Zeit einen Punkt geben, der wieder besonders relevant für einen ist und der einen wieder aufs Besondere auffrischt. Gut. Aber ihr macht euch wirklich ganz gut. Ich sehe keine größeren Ausfälle. Nur hier und da taucht einer mal mit ermüdeten Rastschwuren auf der Gesichtshälfte auf. Das ist aber auch schön und nur natürlich. Gut, wir wollen zu Beginn, mit den Themen des Srimad Bhagavatam oder mit den Lehren Lord Chaitanyas an Sanatana Goswami beginnen, noch einmal ganz kurz einen Text lesen, der uns ein bisschen über die Qualifikation informiert, die nötig ist, um diese Lehren zu verstehen. Das ist ein sehr schöner Text, der uns auch selber ein bisschen ermutigt, die Qualifikation zu erwerben. Diejenigen, die bestrebt sind, ihr spirituelles Bewusstsein zu erwecken, die unerschütterliche Intelligenz haben und von ihrem Weg nicht abzubringen sind, erreichen mit Sicherheit das gewünschte Ziel. Hier werden also 3 Qualifikationen genannt, die ich gerne mit euch erörtern möchte, weil sie wichtig sind für unser spirituelles Leben. Die erste Qualifikation ist, dass man bestrebt sein spirituelles Bewusstsein wieder zu erwecken. Spirituelles Bewusstsein zu erwecken. Die zweite Eigenschaft ist, unerschütterliche Intelligenz zu haben. Unerschütterliche Intelligenz. Und die dritte Eigenschaft ist, nicht vom Weg abzubringen sein. Nicht vom Weg abzubringen sein. Das sind sehr schöne Eigenschaften. Zunächst einmal muss ein Mensch, der bestrebt ist, sein spirituelles Bewusstsein zu erwecken, diese Bemühung in zweierlei Weise ausführen. Das erste ist, dass man sich direkt bemüht, das zu erfahren, was das spirituelle Ziel ausmacht. Nicht, dass man direkt fragt, wie ist es mit Krishna, wie ist es mit der spirituellen Welt und so weiter und so fort. Diese Fragen sollte man unter allen Umständen immer wieder stellen. Und die nächste Eigenschaft, die hier wichtig ist, bei jemandem, der bestrebt ist, sein spirituelles Bewusstsein zu erwecken, dass er sich erkundigt, was die Hindernisse auf dem Weg sind und wie diese Hindernisse zu überwältigen sind oder überwinden sind. Nicht, man muss direkt spirituelle Fragen stellen, aber auch indirekt. Indirekt heißt, dass man sich über die Hindernisse bewusst ist. Deswegen manchmal in unserem Tempel sprechen wir darüber, wie man Neid und Lust und Gier überwinden kann. kann. Das ist ganz wichtig für jemanden, der spirituelle Fortschritte machen will. Der wird über diese Dinge sich indirekt erkundigen. Was ist zwischen mir und Gott zu finden? Dann muss man eine unerschütterliche Intelligenz besitzen. Diese, seht mal, unser Geist kann manchmal, wie soll ich mich ausdrücken, abgebracht werden vom spirituellen Ziel. Wir mögen verwirrt sein, wir mögen, wie soll ich mich ausdrücken, einfach das Blöde finden. Unser Geist ist ein kleiner Monkey, der sehr oft springt. Der Affe des Geistes springt zwischen zwei Bereichen, dass man etwas annimmt und das Gleiche dann wieder ablehnt. Das passiert immer. Der Geist macht das mit jedem. Der macht das mit Personen. Manchmal macht man sie gerne, ein anderes Mal, ach, der nun wieder. Danke. Nicht? Der Geist ist ständig zwischen diesen beiden Tätigkeiten beschäftigt. Die Intelligenz aber sollte unerschütterlich sein. Man sollte mit der Intelligenz verstehen, was das spirituelle Ziel ist und dann dabei bleiben. Auch wenn der Geist in seinen Affenbusiness hineinfällt, nämlich das gleiche Thema oder das gleiche abzulehnen. Versteht ihr das, wie wichtig es ist, das spirituelle Leben in der Intelligenz zu verankern? Nicht, damit man nicht immer vom Weg abkommt. Deswegen, dieses ist eigentlich die gleiche Eigenschaft. Deshalb, ich habe es im Sanskrit eben kurz nachgelesen. Das geht so. Geht so in eins rein. Unerschütterliche Intelligenz, damit man nicht vom Weg abkommt. Nicht? Damit man nicht vom Weg abkommt. So können wir das besser machen. Kashyapa, wir haben in deiner Abwesenheit zwei wichtige Voraussetzungen für das spirituelle Leben erörtert und ich möchte dir das gerne zugänglich machen, weil es sehr tief und sehr schön ist. Die erste ist, dass man bestrebt ist, ein spirituelles Bewusstsein zu erwecken. Und das heißt, so hören wir vom Bhagavatam, dass wir direkt über Krishna Fragen stellen. Wie ist die spirituelle Welt, aber auch indirekt. Was hindert uns auf dem Weg zu ihm? Es wird ganz besonders ein Berg erwähnt, der Berg des falschen Egos, der zwischen uns und Krishna steht. Und dann die zweite war, dass man unerschütterliche Intelligenz bekommt, damit man nicht vom Weg abkommt. Nicht? Es ist wichtig, dass wir spirituelles Leben sollten wir oder in der Intelligenz festlegen, sodass wir von den Wandlungen des Geistes, der manchmal etwas annimmt und dann das Gleiche ablehnt, nicht ins Wanken gebracht werden. Ja? Verstehen wir diese beiden Eigenschaften? Was kann das für euch bedeuten, euer bestrebt zu sein, euer spirituelles Bewusstsein zu erwecken?
Dass man sein Unterscheidungsvermögen aber auch einsetzt.
Dass man,
nicht nur die duale Neigung des Geistes aufgeben, sondern auch, man muss ja trotzdem noch unterscheiden, weil du hast gesagt, dass der Geist immer ablehnt und annimmt.
Was man auch weiterhin sein Unterscheidungsvermögen hat. Danke, Brille Devi. Was könnte es noch heißen, bestrebt zu sein, sein spirituelles Bewusstsein zu erwecken? Wie könnte sich das äußern?
Viel Gemeinschaft mit fortgeschrittenen Vaishnavas zu haben.
Viel Gemeinschaft mit fortgeschrittenen Devotees zu haben. Was wird noch jemand tun, der bestrebt ist, sein spirituelles Bewusstsein zu erwecken?
Bei allen Problemen, die auftauchen, nach spirituellen Lösungen zu suchen.
Nach spirituellen Lösungen zu suchen, auch bei Problemen. Ingeborg?
Die Bhagavad Gita zu lesen.
Die Bhagavad Gita zu lesen, regelmäßig, ja. Ihr habt ein bisschen viel Prasadam im Bauch, ihr müsst ein bisschen denken jetzt.
Sadhana und Schenken.
Sadhana und Schenken. Ja.
Die Dinge nach der ewigen Sicht beurteilen.
Die Dinge nach der ewigen Sicht beurteilen. Mhm. das manchmal. Mir ging es in meinem spirituellen Leben einmal nicht gut, vor ein paar Wochen, weil ich so viel Kram wieder gehört hatte. Und ich war dann so, ja, jetzt bereite ich meine Vorlesung vor, ich gebe mein Bestes. Das ist nur auf der zeitweiligen Ebene, dass mir jetzt das etwa auf die Nerven geht. Und dann kam ein junger Devotee, eine junge Devotee, eine Mataji zu mir und sprach, na, wie geht's? Und sie sagte, ja, heute Morgen beim Chanten habe ich Folgendes gemerkt. Man soll niemals aufhören zu forschen. Niemals aufhören, weiter Fortschritte im spirituellen Leben zu machen. Sie sagte, dass sie glaubt in unserer Bewegung, dass wir uns manchmal in so eine Routine hineinbegeben. Auch nun bin ich dabei. Alles ist, für alles ist gesorgt. Das ist aber trügerisch, dieses Dabeisein. Man muss immer bestrebt sein, sein spirituelles Bewusstsein zu erwecken. Wenn immer ihr seht, dass diese Bemühung weggeht und das Werk weggeht, wenn ihr, das kommt vor diese Tests, dann müsst ihr, dann wisst ihr, ihr seid in großer Gefahr. Spirituelles Leben ist etwas Dynamisches, etwas aus der Statik des materiellen Lebens herauswollendes. Man muss immer sehen, ich würde euch empfehlen, immer ein Projekt zu haben, ein spirituelles Projekt, an dem ihr arbeitet. Ich zum Beispiel habe im Augenblick ich baue einen wunderschönen Tempel. Ich benutze dazu Diamanten, ehrlich gesagt. Ich kann aber den Ort jetzt hier nicht bekannt geben, weil er sonst geplündert wird vielleicht. Und dann arbeite ich gerade an einer Arbeit. Ich interessiere mich über einen sehr vertraulichen Aspekt des spirituellen Lebens und führe ein dickes Notizbuch, wo ich täglich daran arbeite und Eintragungen mache. Denn es ist ganz wichtig, ständig aktiv zu sein, niemals aufzuhören. In der Statik, wie heißt es, stille Flüsse oder einschlafende Flüsse, die werden faul. So wird es auch im spirituellen Leben. Wenn das anfängt, nicht mehr in Bewegung zu sein, wird es anfangen. Nicht mehr so gut zu riechen. Dann ist es wichtig, dass man unerschütterliche Intelligenz entwickelt. Das heißt, dass man einfach weiß, was der Weg ist und sich einfach nicht ablenken kann. Das ganze materielle Leben ist eine einzige Ablenkungsshow. Es ist fast wie das Feuerwerk. Werden wir ein Feuerwerk haben?
Ja, ich denke schon.
Wenn ein Feuerwerk da ist, versucht mal wegzuschauen. Es ist nicht möglich.
Piu.
So ist das materielle Leben auch. Wie ein Feuerwerk der Ablenkung vom Spiritual Path. Deswegen müssen wir unsere Intelligenz einsammeln und die Intelligenz. Gut. Schön. Lord Chaitanya erzählt als nächstes Sanatana Goswami über die Eigenschaften der spirituellen Seele. Es ist interessant, genau wie bei seinem Bruder Rupa Goswami, wo er anfängt zu erzählen, was die ewige spirituelle Seele ist. Wer erinnert sich noch an die Dimension der ewigen spirituellen Seele? Der zehntausendste Teil einer Haarspitze. Was von einem dünnen Haar oder einem dicken Haar? Wird nicht genau erwähnt. Nicht? Es ist sehr, sehr klein. Der zehntausendste Teil. So ist die spirituelle Seele im materiellen Leben gar nicht entwickelt. Durch spirituelle Übung soll das entwickelt. So der erste Satz, wie Lord Chaitanya auch zu Sanatana Goswami anfängt, ist: Es ist die wesenseigene Stellung des Lebewesens, ein ewiger Diener Krishnas zu sein. Denn das Lebewesen ist Krishnas mittlere Energie. Es ist eine Manifestation, die mit dem Herrn eins und gleichzeitig von ihm verschieden ist. Wir sind göttlich. Nityananda Priya, du bist ein Teil Krishnas, eins mit Krishna, aber doch verschieden. Wie ein Molekularteilchen des Sonnenscheins. Oder des Feuers. Nicht so ein kleines Teilchen. Ist eins mit dem Feuer, aber doch verschieden von ihm. So. Das ist die Antwort auf Sanatana Goswamis erste Frage. Wer bin ich? Du bist ein ewiges Teil Gottes, gleichzeitig eins, aber doch verschieden mit ihm, von ihm. Und spezifischer, du bist ein Diener Krishnas. Und dann erklärt Sanatana Goswami weiter, was Chaitanya Mahaprabhu weiter, was passiert, wenn dieses ewige, diese ewige Seele der Anziehungskraft der materiellen Energie unterliegt. Das heißt, in den Bannkreis der Illusion hineinschreitet. Das ist ein ganz berühmter Text, den Lord Chaitanya zitiert und dann erläutert. Bayam dvitineya minivesatahasyat. Ishat apitasya viparya yosmiti tanmaya yato buddha avayettam bhaktyai kayesham guru devatatma. Das ist ein sehr wichtiger Schlüsselvers, den ich euch ganz kurz erläutern möchte. Wenn das Lebewesen der Anziehungskraft der materiellen Energie, die von Krishna getrennt ist, erliegt, wird es von Furcht überwältigt. Wir wissen plötzlich nicht mehr, dass wir ewig sind. Wisst ihr, was das beste Rezept ist gegen Furcht? Das zweite Kapitel der Bhagavad Gita zu lesen, so wird erwähnt. Weil da wird sehr klar erwähnt, wie die Seele ewig ist, wie sie nicht zerschnitten werden kann und so weiter. Das habe ich gemacht, als ich zu einer größeren Operation ins Krankenhaus von Waldkirchen eingeliefert wurde und auf den Seziertisch gebracht wurde. Ich muss sagen, ich hatte vorher große Furcht, seziert zu werden, weil ich schon so viele schlechte Sachen darüber gehört habe. Aber dann habe ich das zweite Kapitel der Gita gelesen verstanden, die Seele kann nicht zerschnitten werden, kann nicht ausgedörrt werden und so weiter. Dann hört die Furcht vom materiellen Dasein aus. Also wenn wir Maya erliegen, dann werden wir von Furcht überwältigt. Weil es, das Lebewesen, durch die materielle Energie von der höchsten Persönlichkeit Gottes getrennt wird, wandelt sich seine Lebensauffassung ins Gegenteil. Mit anderen Worten, statt Krishnas ewiger Diener zu sein, wird das Lebewesen Krishnas Rivale. Das nennt man Viparya Yosmriti, eine umgekehrte Intelligenz. Wir denken nicht mehr, was habe ich heute getan, um Krishna zufriedenzustellen, sondern was habe ich heute getan, um mich zufriedenzustellen. Zum Beispiel schon mal gegessen, nicht uns angekleidet, vielleicht etwas, einen angenehmen Austausch mit Menschen gehabt. Wir denken nicht mehr, Krishna soll zufriedengestellt werden, sondern wir sollen zufriedengestellt werden. Um diesen Fehler rückgängig zu machen, verehrt ein Mensch, der wirklich gelehrt und fortgeschritten ist, die höchste Persönlichkeit Gottes als seinen spirituellen Meister, als seine verehrenswürdige Gottheit und als den Ursprung des Lebens. So verehrt er den Herrn durch den Vorgang des unverfälschten, hingebungsvollen Dienstes. Nicht um wieder zurückzukommen zum normalen Bewusstsein, sagt Lord Chaitanya, sind drei Schritte nötig. Man verehrt Krishna. Verehrt Krishna als Guru. Krishna ist unser ursprünglicher spiritueller Meister. Das ist so tröstend zu wissen. Der spirituelle Meister, den wir vielleicht annehmen, ist ein Repräsentant von diesem Krishna. Aber Krishna ist der Adi-Guru, der ursprüngliche Guru. Das Lebewesen verehrt Krishna als verehrenswürdiger Herr.